Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Es ist für mich als jemand, der so Nordwestbund fremd ist, immer ganz spannend, mal Leute kennenzulernen, die noch mit uns gemeinsam unterwegs sind. Im Nordwestbund gibt es ja eine ganze Reihe von Gemeinden, große und kleine. Und oft höre ich dann nur die Namen, Arche Lübeck zum Beispiel, und frage mich, was steht hinter dem Namen oder welche Gesichter verbindet man eigentlich mit diesem Namen? Es geht ja letztlich nicht um eine Gemeinde an sich, sondern um die Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören. Und deswegen große Freude auf meiner Seite, heute einmal bei euch sein zu dürfen. Herzlichen Dank dafür, auch für das Vertrauen, jemanden einzuladen, den ihr eigentlich gar nicht kennt. Mal sehen, ob sich dieses Vertrauen am Ende rechtfertigen wird oder ob es bei einer Predigt bleibt. Ich bin Vikar in der Christusgemeinde in Barmbek Süd, und bei mir ist es in meiner Familie so, dass wir eine ganze Reihe von Pastoren haben. Eher aus der Landeskirche allerdings. Mein Onkel ist Pastor. Mein Opa war Pastor, auch mein Uropa war Pastor. Und er hat einen Grabstein auf seinem Grab stehen, der hat mir immer schon sehr gut gefallen. Da seht ihr ihn, und auf diesem Grabstein steht: Dieser war auch einer mit Jesus von Nazareth. Hat mich immer angesprochen. Und ich wollte euch fragen, habt ihr euch schon einmal, auch wenn es makaber klingen mag, Gedanken darüber gemacht, was auf eurem Grabstein stehen wird? Ich habe mal im Internet nachgeguckt, da gibt es ganz verschiedene Sprüche, die auf Grabsteinen stehen. Auf einem steht: In Hamburg, schön war die Zeit. Auf einem anderen eher kurz: Aus die Maus. Ja. Auf einem anderen, ich denke, das ist dann auch in Ostdeutschland, steht: Wohltäter Ostdeutschlands, Retter vieler Arbeitsplätze. Was soll einmal auf deinem Grabstein stehen? Ein Grabstein erinnert ja an einen Menschen. Ein Grabstein erinnert daran, wie ein Leben geführt wurde, wie ein Leben gelebt wurde. Und ohne dass ich jetzt jeden von euch persönlich kenne, vermute ich, dass ihr euch eine Überschrift über eurem Leben wünscht, die ja, die von einem Leben spricht, das sinnvoll war, das Bedeutung hatte, das gezählt hat. Als Menschen wollen wir Personen sein, die etwas gestalten. Und unsere Gesellschaft, in unser Leben, unsere Zeit bietet uns ganz viele Möglichkeiten, dieses Leben zu gestalten. Leben in der Großstadt, Leben auf dem Lande, Ausbildung oder Studium, gehen wir joggen, gehen wir bowlen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und der Markt der Möglichkeiten ist Segen und Fluch zugleich. Für manche ist es so, dass sie überfordert sind angesichts der vielen, vielen Möglichkeiten, sind geradezu gelähmt. Andere, ja, die wollen es allen recht machen, verzetteln sich am Ende. Das Resultat ist in beiden Fällen das gleiche. Man ist am Ende frustriert, enttäuscht und gibt schließlich auf. Und ich habe gedacht, die Inschrift über so einem Grabstein könnte lauten: Er hat aufgegeben. Oder: Sie hat resigniert. Ich möchte mit euch das Leben von seinem Ende her betrachten. Und im Neuen Testament gibt es einen Brief, der sich perfekt dafür eignet, weil er ein Testament ist. Das ist der zweite Timotheusbrief. Der Verfasser Paulus sitzt in einem dunklen römischen Kerker. Das ist die Zeit der Verfolgung unter dem skrupellosen Kaiser Nero. Er ist angekettet wie ein Schwerverbrecher. Und jetzt schaut er zurück auf sein Leben und er formuliert so eine Art Lebensfazit. Und dann sagt er Folgendes. Er sagt: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Und anhand von drei Fragen möchte ich mit euch diesen Vers bedenken und überlegen, was er für uns bedeutet. Die erste Frage lautet einfach: Kämpfst du? Paulus war ein Kämpfer. Er hatte eine exzellente Bildung. Und diese Bildung war ihm nicht einfach in den Schoß gefallen. Dafür hatte er kämpfen müssen. Dann erlebt er diese dramatische Lebenswende, diese Bekehrung, und die stellt für ihn alles auf den Kopf. Auf einmal sind alte Weggefährten Feinde, und alte Feinde werden zu Freunden, aber die muss er erst einmal gewinnen und muss sich dort bemühen. Später ist er als Pionier, als Gemeindegründer unterwegs und er sieht sich vielen Schwierigkeiten gegenüber. Am Ende seines Lebens verabschiedet er sich dann mit folgenden Worten. Nee, es ist noch nicht das Ende seines Lebens, sondern es ist der Korintherbrief. Und er sagt dann, um diese Christen mit reinzunehmen in diese Schwierigkeiten, sagt er Folgendes. Hört einmal darauf. Er sagt: Wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, natürlich auch Schwestern, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Und dennoch gab Paulus nicht auf. Er war bereit zu kämpfen. Aktuell läuft ja die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Und unter den deutschen Spielern gibt es einen, von dem man vielleicht gedacht hätte, dass er gar nicht dabei sein würde. Der Mann heißt Sami Khedira. Er hat Ende letzten Jahres einen ganz schweren Kreuzbandriss erlitten. Und so war gar nicht klar, kann er überhaupt an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Doch er hatte ein Ziel. Und dafür biss er in der Reha die Zähne zusammen. Dafür kämpfte er sich durch das Aufbautraining. Und dann wurde sein Kampf belohnt. Jetzt ist er mit im Aufgebot in Brasilien. Und er durfte sogar vor einigen Wochen im Champions-League-Finale mit in der Startformation stehen. Für mich als ein Fußballfan ist das ein leuchtendes Beispiel von jemandem, der sich zurückgekämpft hat. Und manche Menschen sind echte Kämpfertypen. Vielleicht sitzen auch hier echte Kämpfertypen in den Reihen. Man setzt sich ein, man engagiert sich, Widerstände schrecken einen nicht ab. Sozusagen Anwärter auf die paulinische Grabinschrift, ich habe den guten Kampf gekämpft. Doch manchmal ist es so, der Einsatz wird nicht belohnt. Die Traumfrau entscheidet sich für einen anderen Traummann. Die gut überlegte Investition entpuppt sich als Flop, die Klassenarbeit fällt dann doch schlechter aus, als man gedacht hat. Die Krankheit kommt wieder und wieder und wieder. Oder auch eine Freundschaft steht wieder einmal auf der Kippe. Und dann ist es so, dass selbst Kämpfertypen schwach werden können. Der Kampfgeist weicht langsam der Resignation. Und dann denken oder sagen wir vielleicht Sätze, mein Kind wird Sauberkeit niemals lernen. Oder Pünktlichkeit oder Mathematik. Oder diese Person wird nie gut auf mich zu sprechen sein. Oder ich werde es nie schaffen, frei zu sein von Alkohol, Schulden, Pornografie, Depressionen oder einfach nur meinem Egoismus. Der Kampf wird eingestellt, weil alles Kämpfen zwecklos erscheint. Ich kannte einen begabten jungen Mann. Leider spiegelte sein Schulabschluss seine Begabung nicht wirklich wider und so fand er nach der Schule keinen Ausbildungsplatz. Er fing an zu jobben tagsüber und abends ging er zur Abendschule, um einen besseren Schulabschluss zu machen. Und auch das war ein Kampf und sein Kämpfen wurde schließlich belohnt. Denn er konnte schließlich diesen Schulabschluss machen und eine Ausbildung anfangen. Doch dann kam es, am Ende der Ausbildung wurde er nicht übernommen. Und in dieser Zeit sagte er Sätze, die mich aufhorchen ließen. Er sagte, das war ja klar. Mich trifft es immer. Es konnte ja nicht ewig so gut für mich laufen. Und solche Sätze lassen tief blicken. Äußerlich war der Mann ein Kämpfer. Innerlich sah es anders aus. Äußerlich hat er hart gearbeitet, tagsüber entschlossen, abends gelernt. Doch die Denkweise eines Verlierers, die hat er nicht abgelegt. Genau das Gegenteil findet sich bei Paulus. Nach außen war der Apostel gescheitert. Er sitzt wieder im Gefängnis. Auf ihn wartet nun die Hinrichtung. Aber sein Innenleben war stark, war kämpferisch. Die Außenwahrnehmung vermittelt das Bild eines Mannes, der gescheitert ist. Er hatte ja diese verheißungsvolle Karriere als Rabbi vor sich und auf einmal schließt er sich dieser kleinen Untergrundsekte an, schmeißt alles über Bord, erntet Spott, erntet Verfolgung am Ende. Nach außen ein Verlierer. Und jetzt nehme ich euch mit rein in den Bibeltext. Hört einmal auf das, was Paulus bei einem früheren Gefängnisaufenthalt geschrieben hat. Dort schreibt er, ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Hier schreibt ein Kämpfer. Die Umstände sind dramatisch, die Lage scheint aussichtslos. Und dennoch hat er Hoffnung. Er kann über die aktuelle Situation hinausblicken. Und er kämpft und ringt und setzt sich mit allem ein, was er hat. Und an dieser Stelle möchte ich eine ganz kleine Warnung aussprechen. Es gibt eine falsche Reaktion auf die Herausforderungen des Lebens. Die lautet Aktionismus. Also, weil alles Engagement nichts gebracht hat, werden nochmal die Anstrengungen verstärkt. Und so kommt es, wir kämpfen mit verstärktem Einsatz für das perfekte Gewicht, für den perfekten Körper oder das perfekte Zuhause oder ihr wisst wahrscheinlich selber, wofür ihr kämpfen würdet. Und dabei verliert man dann den Blick für die Realität und das Ende vom Lied ist Überforderung. Diese Art von Kampf ist nicht gemeint bei Paulus. Paulus wusste ja, nicht jedes Ehrenamt, nicht jede Gremienarbeit, nicht jedes Gespräch muss von ihm geführt werden. Paulus war ein Kämpfer, aber er war nicht überall aktiv. Und er schreibt an die Gemeinde in Korinth, ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Was wird auf deinem Grabstein stehen? Vielleicht wird es dort heißen, sie hat sich die ersten 30 Jahre wunderbar engagiert. Oder Arbeit war sein ganzes Leben. Aber sind das Inschriften, die wir wirklich auf unserem Grabstein stehen haben wollen? Die Wahrheit ist ja, natürlich werden den Grabstein irgendwann andere Leute aussuchen, aber die Wahrheit ist ja, dass ich ein Stück weit mit meiner Lebensführung beeinflusse, was dort geschrieben stehen wird. Und so lautet die zweite Frage, die ich mit euch bedenken möchte, kämpfst du für das Gute? Nicht jeder Kampf muss gekämpft werden. Nicht jeder Kampf ist es wert, dass du ihn kämpfst. Paulus ruft auch nicht dazu auf, einfach zu kämpfen um des Kämpfens willen. Paulus spricht vom Kampf für das Gute und deswegen müssen wir fragen, ja, was ist denn das Gute? Die Antwort finden wir wieder bei Paulus selbst. Jetzt sind wir am Lebensende von Paulus und er verabschiedet sich von den Gemeindeleitern in Ephesus. Und da sagt er Folgendes. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende. Also den gleichen Begriff, den er auch im Timotheusbrief verwendet. Das sind alles Bilder, Lauf vollenden, guten Kampf kämpfen, kann man austauschen. Damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Und jetzt sagt er, was das Gute ist. Das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Das, wofür sich Paulus mit Haut und Haaren einsetzt, war Gott. War Gottes Plan mit dieser Welt, war Gottes Rettungsmission. Dafür kämpft er. Das ist der gute Kampf, den er meint. Kämpfen kann ja jeder. Doch nicht jeder kämpft für das Gute. Und so möchte ich euch nochmal so zwei Kämpfer aus dem Neuen Testament vorstellen. Beide waren Kämpfer, aber ihr Kampf war grundverschieden. Der erste Kämpfer heißt Herodes. Herodes der Große erreichte Großes, indem er die herodianische Dynastie, so heißt es, begründete. Er hatte Ehrgeiz und er liebt große Bauprojekte. Wenn man nach Israel fährt, kann man die noch heute bestaunen. Sein Kämpfen war groß, doch der Art, wie er kämpfte, fielen Hunderte von Menschen zum Opfer, teilweise engste Familienangehörige. Herodes war ein Kämpfer, aber er setzte sich nicht für das Gute ein. Der zweite Kämpfer heißt Jesus Christus. Er erreichte ebenfalls Großes, indem er die Versöhnung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf erlangte. Er war klar, aber sanftmütig, zielorientiert, aber barmherzig. Sein Ehrgeiz war groß, Vergebung der Sünden für alle, die ihm vertrauen. Aber anders als Herodes mussten dafür keine Menschen sterben, sondern er selbst legte sein Leben hin, kämpfte bis aufs Blut im Garten Gethsemane. Vielleicht wird auf deinem Grabstein einmal stehen, wie du deinen Kampf gekämpft hast. Bei Paulus heißt es, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und wie du dein Leben führst, beeinflusst, was einmal so als Überschrift tatsächlich oder nicht tatsächlich auf deinem Grabstein stehen wird. Bei manchen wird stehen, trotz vieler Arbeit fand er immer noch Zeit zum Golfen. Ein Mann kämpft für seine Freizeit. Oder mit ganzem Eifer jagte sie Schnäppchen. Eine Frau hat für günstige Angebote gekämpft. Verzeiht mir die Klischees. Sie hatten das schönste Eigenheim. Zwei Menschen investieren sich ganz und gar in ihre Immobilie. Das ist alles nicht schlecht. Aber Gott meint so viel mehr, wenn vom guten Kampf die Rede ist. Und ich mache es jetzt sehr praktisch. Ich gebe euch ein paar Beispiele als Anwendung. Erstens, kämpfe dafür, dass Menschen einen Bezug zu Gott bekommen. Das ist der gute Kampf, das ist der Kern dieses guten Kampfes, das ist das Ziel von Paulus gewesen. Das heißt für euch, für uns, finde dich nicht damit ab, dass deine Familie, deine Kinder, deine Freunde, deine Kollegen, deine Nachbarn nichts von Gott wissen wollen. Kämpfe im Gebet, kämpfe um Zeit, kämpfe auch gedanklich, was sind kreative oder was sind passende Arten, um diese Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Das ist ein guter Kampf.
Ein zweiter guter Kampf. Kämpfe dafür, dass dein Glaube lebendig bleibt. Auch das gehört zum Kampf von Paulus. Lass in deinem Herzen keine Gleichgültigkeit zu. Sorg dafür, dass über die Jahre, die du mit Gott lebst, die Distanz zwischen dir und Gott nicht größer, sondern kleiner wird. Und die Frage ist doch, überleg dir, was macht meinen Glauben lebendig? Ein gutes Buch, eine Zweierschaft, eine Konferenz, eine Studienbibel, eine besondere Aktion? Kämpfe den guten Kampf für deinen Glauben, dass er lebendig bleibt. Ein dritter guter Kampf. Kämpfe dafür, dass der Glaube dein Leben beeinflusst. Also wenn ich sage, der gute Kampf von Paulus, das Evangelium war der Kern und jetzt ist es wie so ein Kreis, der gezogen wird. Wie wenn man einen Stein ins Wasser schmeißt, ziehen wir jetzt Kreise. Wir sind jetzt so in den Randbereichen des guten Kampfes und es wird noch praktischer. Kämpfe dafür, dass der Glaube dein Leben beeinflusst. Vier Lebensbereiche. Kämpfe dafür, dass deine Ehe von Jahr zu Jahr besser wird. Man kann sich mit allem arrangieren, auch mit einer schlechten Ehe. Und oft geben wir auf, weil die Probleme, die Streitigkeiten, die Gespräche, die immer gleichen sind. Du weißt, was dein Partner sagt, bevor er den Mund aufmacht. Kämpfe den guten Kampf bedeutet, für das eigene Herz zu beten. Herr, veränder mein Herz. Es bedeutet immer wieder zum tausendsten Mal um Vergebung zu bitten. Und es bedeutet immer wieder zwischen Überstunden, Schlafmangel, vollen Windeln, Versuchungen, Routine zu überlegen, wie kann ich meine Liebe zum anderen wachhalten und wie kann ich meine Liebe so kommunizieren, dass es auch beim anderen ankommt? Kämpfe. Zweitens, kämpfe dafür, dass du deine Kinder erziehst. Es gibt ja mehr und mehr Faktoren, die unsere Kinder beeinflussen wollen. Kämpfe den guten Kampf bedeutet, dass du entscheidest, welche Werte deine Kinder verinnerlichen, dass du deinem Kind beibringst, biblisch zu denken, zu vergeben, zu beten. Der Kindergottesdienst unterstützt, aber du hast die Verantwortung. Vielleicht sind deine Kinder aber auch schon ausgezogen. Dann heißt der gute Kampf bei dir, kämpfe um Zeit am Telefon, kämpfe um gemeinsame Momente und steh für deine Kinder im Gebet ein. Für meine Frau und mich ist eine unheimliche Kraftquelle zu wissen, dass morgens dort die Eltern am Frühstückstisch beieinander sitzen und für uns beten, für unseren Kampf. Kämpfe dafür, dass deine Freundschaften intensiver werden. Ein Freund erzählte mir neulich ganz frustriert von seinen Männerfreundschaften. Er sagte, im Grunde sind die Gespräche ein einziger Wettkampf, so mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und egal ob Mann oder Frau, ja, es bedeutet auch einen Einsatz, dass unsere Freundschaft nicht beim Gucken von der Fußball-WM oder bei dem Bergdoktor stehen bleiben, sondern dass sie tiefer werden und dass ich mir überlege, welche Fragen kann ich stellen, die das Herz des anderen treffen. Es ist ein Kampf für andere, da zu sein und sich nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Bei uns, also beim Hauskreis zum Beispiel, hinzugehen zu sagen, ich gehe dorthin, um den anderen Fragen, um den anderen zu ermutigen. Nicht, dass sich der Hauskreis um mich dreht, um mein Leben. Das bewegt etwas in mir, sage ich es mal so wertneutral, wenn der Hauskreisleiter der Einzige ist, der den Abend gestaltet. Kämpfe dafür, dass Freundschaften intensiver werden. Viertens, kämpfe dafür, dass deine Arbeit besser wird. Mit dem, was wir tun, bereiten wir Gott Freude. Oder nicht? Kämpfe dafür oder ringe darum, dass du gute Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten ablieferst. Nicht für die Beförderung, sondern zu Gottes Ehre. Es bedeutet auch, dass du für eine angenehme Atmosphäre auf der Arbeit einstehen kannst, zu Gottes Ehre. Und es fängt vielleicht damit an, dass du für den Chef betest, den du nicht magst, oder den Kollegen, der dich nervt. Jeden Tag kannst du den guten Kampf kämpfen und wie du lebst, beeinflusst die Gestaltung deines Grabsteins. Ob du es weißt oder nicht, jeden Morgen, wenn du aufstehst, bewusst oder unbewusst, hast du Hammer und Meißel in der Hand, unsichtbar, und du arbeitest an dieser Inschrift. Und man muss sich fragen, an welcher Inschrift arbeite ich? Ist es eine Überschrift über dem Leben, an der Gott Freude hat? Ich möchte jetzt mit der dritten und wichtigsten Frage schließen. Ich kann mir vorstellen, dass manche von euch innerlich so ein bisschen auf Distanz gegangen sind. Noch so ein Appell. Weiß ja nicht, dass ich kaum die Kraft aufbringe, jeden Tag einzeln anzugehen. Ich bin jetzt schon am Ende meiner Kräfte. Und die Gedanken sind berechtigt. Und deswegen lautet die dritte und letzte und die wichtigste Frage, lässt du Jesus deinen Grabstein gestalten? Paulus hat das Leben eines Kämpfers geführt. Am Ende steht über seinem Leben dieser Satz: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Paulus ist ein echter Kämpfertyp, sonst wären ihm in seinen Briefen nicht all diese Beispiele eingefallen von Soldaten, von Sportlern, von Athleten. Doch Paulus hatte seine Grenzen, es war ihm bewusst. Und wenn man diesen zweiten Timotheusbrief, sein Testament liest, dann merkt man, dieser Brief wird eingerahmt von einer Botschaft. Und diese Botschaft lautet: Gott ist am Ende derjenige, der handelt. Wenn du in dem ersten Kapitel vom zweiten Timotheusbrief liest, dann heißt es dort: Gott schenkt seinen Geist. Und dieser Geist gibt Kraft, Liebe und Besonnenheit. Es ist nichts, was ich produziere. Und dann kommt man zum letzten Kapitel und Paulus schreibt ganz ehrlich: Alle haben mich verlassen. Und dann sagt er: Aber der Herr stand mir bei, der Herr stärkte mich, ich bin gerettet worden. Passiv, Gott ist aktiv. Und dieser Sonntag, meine Predigt, das war vergeblich, wenn du nach Hause gehst und den Einzelkämpfer machst. War die Predigt nicht mehr als eine Kabinenansprache in der Halbzeitpause, wenn es jetzt so mit guten Vorsätzen nach Hause geht. Am Ende des Tages geht es immer um Jesus. Es geht immer um Jesus. Paulus war kein Held, Paulus war einfach Christ, Punkt. Ein Christ ist jemand, der Christus vertraut. Es fängt damit an, dass ein Christ nicht auf eigene Leistung pocht. Ein Christ sieht ein, dass er alleine nichts zu Wege bringt. Und deshalb wendet er sich im Vertrauen an Jesus Christus. Und genau an dem Punkt fängt der gute Kampf an. Der erste Schritt ist der Glaube, dass ich mein Leben nicht selber auf die Reihe kriege. Nicht meine Ehe, nicht meine Kinder, nicht meine Freundschaften, nicht meine Arbeit. Ich brauche einen Erlöser, ich brauche das Kreuz, ich brauche denjenigen, der dort an diesem Kreuz für meine Niederlagen gestorben ist. Vielleicht ist das so dieser Anknüpfungspunkt, wenn es Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen. Christen sind nur Kämpfer, weil sie ihr Leben bereits aufgegeben haben. Sie haben resigniert und genau an dem Punkt haben sie Jesus kennengelernt. Nicht im Höhenflug. Jesus ist allmächtig, Jesus gibt Kraft, Jesus befähigt zu einem guten Kampf über ein ganzes Leben hinweg. Und jeden Tag arbeitest du an einem Grabstein. Lass dir doch von Jesus helfen. Lass die Grabinschrift von einem Meister gestalten. Tritt zur Seite, mach Platz, sodass er arbeiten kann. Dafür kannst du kämpfen, dass Jesus Raum hat in deinem Leben. Und je mehr du dich mit deinen Ambitionen zurücknimmst, desto mehr, und da bin ich mir ganz sicher, desto mehr wirst du über den Gott staunen, der dein Leben gestaltet. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du an den Punkten, wo wir aufgeben, Dinge selber zu reißen, selber leisten zu wollen, dass du an diesem Punkt stark bist und in ein Leben hineintreten möchtest. Ich bete für meine Geschwister, die Kämpfertypen sind, aber vielleicht an diesen Punkten stehen, wo sie angefochten sind. Und ich bitte dich, dass du mit deiner Kraft und mit deiner Lebensenergie, mit deiner Hoffnung kommst und stärkst, sodass sie ihren guten Kampf bestehen können. Ich bete, dass du sie durchbringst bis ans Ziel und es über ihrem Leben, ob es auf dem Grabstein ist oder nicht, stehen wird: Dieser oder diese hat auch den guten Kampf gekämpft. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns durchträgst bis ans Ende, egal wie lang unsere Wegstrecke noch ist. Ich danke dafür, dass wir Hoffnung auf unserer Seite haben. Amen.